Guten Morgen miteinander. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, auch von meiner Seite. Wir werden heute ganz ein spannendes Thema anschauen, aber ich werde jetzt auf Hochdeutsch weiterfahren. Ich bin gebeten worden, auf Hochdeutsch zu reden. Muss ich gerade dran denken. Genau. Wir werden heute uns mit einem Thema befassen, das mich schon sehr lange beschäftigt. Und wie so oft, wenn ich eine Predigt schreibe und sie dann vortrage, ist es ein Thema, das mich selber sehr berührt und wo ich selber noch dran bin. Also einfach, falls irgendwo der Eindruck rüberkommt, der hat es voll im Griff. Das ist überhaupt nicht so. Das ist etwas, wo auch Gott an mir am Wirken ist. Ich bin auch ein. Wir alle kennen, klick bitte, es funktioniert nicht. Wir alle kennen die bekannte Werbeaktion vom Zürcher Verkehrsverband, wo es darum ging, die Zusammengehörigkeit von den verschiedenen Verkehrsvertrieben anzuzeigen. Sei es Schiff, Tram, Zug oder Bus. Ein Ticket für alles. Egal was, sie gehören zusammen. Ich bin auch ein. Da stellt sich die Frage, wie ist das bei mir? Was bin ich? Wer oder was bin ich eigentlich? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. Denn umso besser ich weiß, was ich bin, umso besser kann ich mich auch einsetzen. Wenn ein Schiff weiß, was es ist, gut, das Schiff denkt nicht, aber wenn ein Schiff weiß, was es ist und nicht irgendwo auf den Straßen rumfährt, wird es am besten vorankommen, wenn es auf dem Wasser ist. Das, was man ist, sagt auch viel darüber aus, was mein Auftrag ist. Wie schon erwähnt, wenn ich ein Zug bin, dann bringe ich Leute von A nach B auf den Schienen. Als Schiff mache ich das auf dem Wasser. Als Bus oder Postauto auf den Straßen, dort, wo es keine Schienen gibt. Aber nun zu uns. Wie schon gefragt, wer bin ich eigentlich? Was habe ich für ein Bild von mir als Christ? Ich denke, viele von uns, oder die meisten ziemlich sicher, werden sich als Christen bezeichnen. Aber was für ein Bild habe ich von einem Christen? Worin ist meine Identität begründet? Ist für mich vielleicht der Christ einfach derjenige, der dann und wann in die Gemeinde geht? Joshua? Oder ist der Christ, genau, das ist eine Gemeinde, oder ist der Christ, der einfach regelmäßig in seiner Bibel liest und seine stille Zeit macht, betet jeden Tag? Oder manchmal haben wir nicht das Bild von einem Christen, jemand, der einfach besser ist als alle anderen, vielleicht einen Haufen moralische Gesetze erfüllt und sich besser fühlt als viele? Ich weiß, dass sich auch viele genau wegen diesem Bild auf Schweizerdeutsch ablöscht. Man hat keinen Bock, Christ zu sein, weil man denkt, man muss einen Haufen Regeln erfüllen, dass es um das geht primär. Was bin ich? Eine weitere Sache, die mich sehr beschäftigt, insbesondere seit ich in meinem Theologiestudium bin, ist die Einteilung, die wir haben zwischen Laien und Profis. Es beschäftigt mich sehr. Ich bin jetzt hier, seit ich in Ephretikon bin, zum ersten Mal seit 10 Jahren in einer Gemeinde, die von einem Pastor geführt wird. Wir hatten eine Gemeinde vorher, wo ich war. Wir hatten keinen Pastor. Und ich spüre, wie sehr wir hier und auch in vielen anderen Orten diese Einteilung haben. Da ist der Laie und da ist der Profi. Warum sage ich das? Wir stellen Laien als der normale Christ, der ein bisschen durch seinen Alltag kämpft, gegenüber dem, der eigentlich so alles weiß und eigentlich so der Superchrist ist. Und versteht mich bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, dass es gut ist, wenn gewisse Leute Vollzeit im Dienst sind und auch eine Ausbildung machen, sonst würde ich das nicht jetzt machen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir in unseren Köpfen nicht diese Unterscheidung machen zwischen Laien und Profi. Das gibt es in der Bibel nicht. Als Christen haben wir alle die Verantwortung, uns mit unseren Gaben an dem Auftrag zu beteiligen, den Gott uns gegeben hat. Ich habe mir überlegt, von wo kommt eigentlich das, dass wir so aufteilen, so zwischen einer gewissermaßen einer vielleicht Elite und dem normalen Volk. Ich denke, das kommt noch sehr von der Kirche, wie wir geprägt sind, von der Landeskirche. Und das hat sich über die Jahrhunderte so entwickelt, dass es so quasi einen Pfarrer gab, der über allem stand und unten das Volk. Und er war der Vermittler von Gottes Botschaft. Die Kirche war weniger ein Körper, wo jedes Mitglied eine Funktion hat, sondern vielmehr eine Institution, die schlussendlich auch noch die Aufgabe hat, seinen Mitgliedern einen Platz im Himmel freizuhalten. Ich glaube, wir müssen echt darauf achten, dass wir uns nicht in dieses Denken einlassen. Wir haben als Nachfolger Jesu eine Verantwortung, und ich bin überzeugt, jeder von uns. Und ich hoffe, ich kann euch dazu begeistern heute. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie eine Aufgabe haben, die Gott uns aufdrückt und die uns überhaupt keine Freude macht. Ich glaube, Gott möchte wirklich das Beste für uns. Und wir verpassen etwas, wenn wir uns nicht voll in das reingeben. Joshua, kannst du nochmal zweimal klicken? Offenbarung 1, 5 bis 6 steht ein Vers, den ich genial finde. Da steht, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist ein Brief der Offenbarung, wo der Johannes an Gemeinden in der heutigen Türkei schreibt. Und da sagt er als erstes, die Basis ist, dass Jesus Christus uns geliebt hat und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Das ist mal die Basis, das ist ganz wichtig. Und ich hoffe, dass jeder hier drin das schon in Anspruch genommen hat, die Vergebung durch Jesus Christus, der uns frei gemacht hat von aller Sünde. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann möchte ich dich bitten, überleg dir's. Es gibt nichts Besseres als zu wissen, ich habe meine Schuld abgegeben und ich kann mein Leben jemandem geben, der ihm wirklich vertrauen darf. Wir sind aber nicht nur von unserer Schuld erlöst worden, das hört da nicht auf, sondern es geht noch viel weiter. Und da sagt der Johannes, wir sind zu einem Königtum gemacht, also königlich, zu Priestern Gottes. Wir sind Priester Gottes. Von dem her, nochmal ein Klick, ich bin auch ein königlicher Priester. Hoppla, der Begriff ist uns sehr wahrscheinlich nicht ganz so nahe. Wir werden denken, ja, was ist jetzt das mit Priester? Wir haben sehr wahrscheinlich auch ganz andere Bilder von dem da. Ja, vielleicht kommt uns das Bild vom katholischen Priester, vielleicht kommt uns das Bild von einem Mann mit langem Bart, oder einfach ein Priester am Opferaltar, etwas, das uns völlig fremd ist, das uns weit weg ist. Ist das das Bild, das hier der Johannes meint? Ein Priester? Ich glaube genau nicht. Es geht genau um das, dass wir nicht mehr eine spezielle Klasse von Leuten haben, die Priester sind, wie es früher war vor Jesus, sondern heute sagt die Bibel, und nicht nur an einer Stelle, der ganze Hebräerbrief zum Beispiel redet davon, dass wir alle Priester Gottes sind. Und ich weiß, der Begriff ist uns recht ferne und ich hoffe, dass ich heute uns das ein bisschen näher bringen kann. Was ist ein Priester? So werden wir jetzt uns zurück. Gut. Als erstes damit befassen, was ist eigentlich ein Priester? Was bedeutet das für mich heute? Aber auch, was war ein Priester früher? Was ist der Unterschied zu heute? Und dann werden wir, schon wie erwähnt, uns mit einem Abschnitt aus dem 1. Petrus 2 befassen, den ich höchst spannend finde, und dort schauen, was darüber steht, was ein Priester tut oder was sein Auftrag ist. Da das ganze Thema sehr komplex ist, also komplex oder groß, werde ich das auch in 2 Wochen nochmal weiterführen. Und dort werden wir uns damit befassen, was ist der Auftrag des Priesters konkret? Heute wird der Schwerpunkt sein, wie sieht die Beziehung von einem Priester zu Gott aus? Aber nun zuerst mal kurz ins Alte Testament. Wie war das im Alten Testament? Das war so, dass Gott über den Mose gesagt hat zum Volk Israel, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also am Anfang hatte Gott den Wunsch, dass das ganze Volk Israel als ein Volk von Priestern ihm dienen solle. Es war auch sein Wunsch, dass Israel nicht nur für sich selber da sei, sondern es war sein Wunsch, dass Israel die Völker rundherum mit Gottes Botschaft erreichen könnte. Wie wir wissen, ist das leider nicht eingetreten. Schlussendlich war es dann so, ich weiß nicht, ob das ein Plan B war von Gott, aber schlussendlich hat Gott die Söhne Aarons vom Stamm Levi bestimmt als Priester. Die haben dann in der Stiftshütte zuerst und später im Tempel gedient. Also es gab da eine spezielle Klasse von Leuten, denen es erlaubt war, Priester zu werden. Und diese hatten ganz spezifische Anforderungen. Es durften nicht irgendwelche Söhne Aarons sein, sondern sie mussten makellos sein. Sie durften keine körperlichen Fehler haben. Sie mussten eigentlich einfach durchaus perfekt gebaut sein. Sie hatten einen Auftrag. Und da steht im Hebräer 5,1, ein Hohepriester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Die Priester hatten die Aufgabe, vor Gott, sich für ihre Menschen einzusetzen vor Gott. Sie hatten eine Mittlerrolle. Und auch, sie mussten Opfer darbringen. Für ihre Mitmenschen, natürlich auch für sich selber. Es ging aber nicht primär um diese Opfer, da bin ich überzeugt, sondern es ging darum, dass diese Priester eigentlich die Funktion hatten, die Beziehung mit Gott, zwischen Gott und seinem Volk aufrechtzuerhalten. Sie waren Vermittler zwischen Gott und seinem Volk. Und ich denke, das ist ein zentraler Punkt. Und etwas, das ganz genial ist, und wir haben heute über die Größe Gottes gesungen, über seine Herrlichkeit. Die Priester damals waren die einzigen, die sich Gottes Gegenwart nähern durften, Allerheiligsten. Und plötzlich steht hier im Neuen Testament, hey, wir sind alle Priester. Und das ist genial. Und da frage ich mich, bin ich mir von dieses großes Vorrecht bewusst, dass ich, wie damals der Priester, jederzeit, wobei der Priester nur einmal im Jahr durfte, der hohe Priester, aber ich darf jederzeit in Gottes Gegenwart kommen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das nahe führen. Ich darf jederzeit zu Gott kommen. Das war nicht immer so. Und da haben wir ein großes Vorrecht gegenüber den Priestern damals. Was noch? Jetzt vielleicht, wenn wir so schauen, wie ist das nur mit uns? Es ist nicht nur so, dass jeder Priester sein darf oder ist, wer an Jesus glaubt, sondern wir sind makellos. Und da werden wir fragen, ja gut, etwas groß gewachsen, schon ein paar Beulen, weil ich schon immer wieder die Tür hinhau. Bin ich wirklich makellos? Ja, ich bin's, weil Jesus für meine Schuld gezahlt hat. Durch ihn bin ich vor Gott makellos. Also ich bin völlig ready für diesen Dienst. Gott kann mich einsetzen. Auch wir sind herausgerufen mit einem Auftrag. Es ist nicht so, dass wir einfach Priester sind und jetzt ein bisschen für uns sein sollen, sondern Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Und das Tolle ist, wie ich schon erwähnt habe, wir haben Jesus als unseren hohen Priester. Jesus hat den Weg geöffnet, den Weg zu Gott. Da gibt es einen genialen Vers im Hebräer 7, 26. Den möchte ich vorlesen. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist. und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Das Geniale ist, ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht irgendwelche Maßstäben erfüllen, wo ich mir vielleicht selbst auferlege. Jesus hat diesen Platz eingenommen. Er ist derjenige, der perfekt ist, der den Maßstab Gottes vollumfänglich erfüllt hat. Und dank dem, dass er für meine Schuld gezahlt hat, kann ich diesen Dienst antreten. Also wir müssen echt aufpassen, wenn wir denken, dass mein Dienst zu Gott mit meinem Superchristsein zu tun hat. Es geht nicht um das. Es geht nicht darum, dass ich perfekt bin, sondern wie wir sehen werden, gerade jetzt im nächsten Text, ist, dass wir bei Gott oder bei Jesus nahe sind. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Vermittlerrolle des Priesters, der letzte da. Und ich denke, das hat zwei Dimensionen. Der Priester hatte zum einen die Rolle, seine Beziehung zu Gott zu pflegen. Er war einer von den wenigen, die sogar in die Gegenwart Gottes kommen durfte. Das dürfen wir auch. Genau. Es ist eine vertikale Beziehung. Aber er hatte auch die Funktion, seinen Mitmenschen zu dienen. Man kann sagen, vielleicht Gott oder Gott den Menschen näher zu bringen. Er hatte eine Funktion, eine Vermittlerrolle zwischen Gott und den Menschen. Also es war nicht nur einfach ein Kreis, bei dem er sich um sich selber drehte, sondern es ging darum, dass er auch seinen Mitmenschen diente. Heute wollen wir uns hauptsächlich mal mit der Vertikalen befassen und nächstes Mal auch sehr spannend uns überlegen, was heißt es eigentlich für mich als Priester, als Christ im Alltag für Gott da zu sein. Wir wollen uns jetzt einen Text anschauen aus dem 1. Petrus 2. Ich finde es einfach ein ganz toller Text. Er hat so viel, da könnte man stundenlang darüber reden. Das werde ich jetzt heute nicht machen. Und schauen wir uns mal an, was Petrus da über das Priestersein sagt. Und wir werden heute jetzt einfach den ersten Teil anschauen. Diejenigen, die ihre Bibel dabei haben, können 1. Petrus 2 aufschlagen. Und ich mache als erstes nun etwas Untypisches. Ich springe erst zum Schluss von diesem Text. Da spricht der Petrus auch vom Priestersein. Und einfach, dass wir einen Blick haben, dass der ganze Text auch in dem Hintergrund geschrieben worden ist. Im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 steht: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Da bringt der Petrus Schlag auf Schlag Sachen. Er sagt, wir nämlich sind das von Gott auserwählte Volk. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir sind eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Und wenn jetzt jemand noch den Vers im Kopf hat, wo ich vorher erwähnt habe, aus dem 2. Mose 19,6, da hat Gott Israel gesagt, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Nun gilt das für uns als Christen. Und die Frage ist nun, ob wir das Gleiche machen wie Israel, wo sich sehr viel mit sich selber beschäftigt hat, oder wollen wir wirklich diesen Auftrag wahrnehmen? Wir sind das von Gott erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Was sagt Petrus nun diesem heiligen oder königlichen Priestervolk? Das schauen wir jetzt uns nun an in den ersten vier Versen aus dem 1. Petrus 2. Den möchte ich jetzt vorlesen. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt ja von dieser Milch schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst erwählt hat und der in seinen Augen von Gott, in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Petrus spricht hier an Christen, an Gläubige, die ihren Anfang hatten in das ewige Leben, indem sie an Jesus Christus geglaubt haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da müssen wir einen Punkt noch verstehen. Das ewige Leben zu bekommen, heißt nicht, dass ich einfach nach dem Tod errettet bin. Das stimmt schon. Aber das ewige Leben, das sagt Jesus, das beginnt jetzt schon. In Johannes 3,36 steht, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Das ewige Leben beginnt schon jetzt. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Es geht, dass ich mit meinem Leben jetzt schon, dass dieses ewige Leben auskosten kann. Es geht darum, dass ich hier auf der Erde für Gott ein königlicher Priester bin und nicht erst alles auf nach dem Tod warte. Es geht nicht einfach nur darum, brav zu leben, keine Gemeindeanlässe zu verpassen oder wie man sagt, einfach ein guter Christ zu sein. Es geht um viel mehr. Und manchmal habe ich aber den Eindruck, dass viele von uns irgendwo da stehen geblieben sind. Wir passen uns äußerlich an Formen. Wir fallen nicht auf. Aber ich frage mich, wo steht deine Beziehung mit Gott? Wo steht meine Beziehung mit Gott? Wo bin ich in meiner Beziehung zu ihm? Bin ich einfach fromm oder bin ich ein brennender Nachfolger von Jesus? Bin ich begeistert von Jesus? Die Frage stelle ich auch mir selbst. Es ist nicht immer so, dass ich irgendwie brennend oder begeistert bin. Wir müssen immer wieder uns das fragen. Aber hier kommen ein paar ganz gute Hinweise von Petrus. Als erstes sagt er, darum legt ab. Darum legt ab. Wir kennen doch alle das Bild, wenn wir irgendwie lange unterwegs waren, zu Fuß, am Wandern, haben einen schweren Rucksack. Und in dem Moment, wo wir ihn dann ablegen können, boah, ich fühle mich leichter. Da sagte Petrus, darum leg nun ab. Alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei, allen Neid, alle Verleumdung. Ich finde es noch interessant, anscheinend haben auch Christen mit diesen Sachen Probleme. Petrus sagt, leg diese Sachen ab. Es geht darum, die Sachen abzulegen, die aus unserem Inneren herauskommen. Es kann sein, dass die nach außen niemand sieht. Es geht darum, dass wir die ablegen, auch die Sachen, die nur Gott sieht. Und wichtig, manchmal haben wir den Eindruck, Gott möchte mir etwas wegnehmen. Er möchte mich einschränken. Aber Gott möchte mich frei machen. Er sieht, dass wenn du Sachen mit dir rumträgst, wenn ich Sachen habe, die ich in mir rumtrage und diese nicht ablege, dass diese mich und auch meine Beziehung zu ihm belasten werden. Und ganz wichtig, es geht nicht darum, dass ich jetzt aus eigener Kraft probiere, das zu machen. Dass ich jetzt probiere, eben ein guter Christ zu sein. Dass ich jetzt probiere, all diese Sachen einfach aufzuhören aus eigener Kraft und ohne Gott, den brauche ich gar nicht. Es geht darum, dass wir ablegen und sagen, Gott, nimm es. Es tut mir leid. Wenn es Schuld ist, muss man wirklich sagen, Gott, es tut mir leid. Vergib mir, nimm diese Schuld von mir, nimm diese Schwächen von mir. Es ist jedem klar, dass wenn wir vorwärts kommen will, möglichst wenig Last tragen muss. Der Paulus spricht im 1. Korinther 9, die Stelle kennen wir von einem Sportler, und er sagt, hey Leute, die rennen wie Verrückte um einen Kranz, der eh wieder kaputt geht, und sie nehmen alle möglichen Sachen auf sich, sie trainieren, und sie legen alle Lasten ab und geben alles, damit sie das Ziel erreichen. Wir Christen scheinen manchmal vielleicht das Ziel gar nicht zu kennen, denn wir scheinen wie festzuhalten an gewissen Lasten. Wir wollen das nicht loslassen. Und da möchte ich euch sagen, wie der Petrus sagt, darum legt alle Bosheit ab, allen Betrug, alle Sachen, die uns belasten. Geben wir diese Gott ab. Die Frage ist, wie kann ich das machen? Und um was, wie soll ich da vorgehen? Wie geht das Ablegen von meiner Schuld oder von meinem Bösen? Wie schon gesagt, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir es nicht aus eigener Kraft versuchen. Es geht nicht darum, selber uns eine fromme Hülle zu überstülpen. Um das geht es nicht. Die Änderung, die Gott an uns bewirken möchte, ist von innen nach außen und nicht von außen nach innen, wie wir es oft machen. Bitte Gott, dich zu verändern. Bitte Gott. Jesus hat gesagt, wer bittet, dem wird gegeben. Bitten wir Gott. Wichtig ist auch, dass wir mit anderen Christen darüber reden. Genau darum hat Gott uns so viele Leute rundherum gegeben, dass wir uns unterstützen können. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, der ist essentiell. Da gibt uns der Petrus selber die Antwort. Okay, stell mal die PowerPoint einfach auf den Bibelvers, ich lasse den Rest weg. Der Petrus sagt im Vers 2, sei begierig nach Gottes Wort. Sei begierig nach Gottes Wort, wie ein neugeborenes Kind auf die Muttermilch. Er drückt es nun eher positiv aus, vor der gesagt, legt nun ab. Und nun sagt er, was wir machen sollen. Sei begierig nach Gottes Wort. Hunger ist, denke ich, ein ganz natürliches Gefühl, das jeder Mensch hat. Jeder, der lebt, der bekommt auch Hunger. Und die Frage ist, habe ich diesen Hunger nach Gottes Wort? Habe ich diesen Hunger nach Gottes Wort? Wenn das nicht so ist, muss ich mich vielleicht fragen, kann es sein, dass ich eben noch Last in mir rumtrage, diesen Hunger gar nicht hervorkommen lassen? Darum ist das auch als erstes gestanden. Ist rhetorisch eher schlecht, wenn man mit dem Negativen anfängt zu sagen, jetzt hört, lass das mal los. Aber Petrus wusste, wir müssen unsere Lasten loslassen und dann unser Leben mit Gottes Wort füllen. Ernähren wir uns genügend? Es ist wirklich wichtig, dass wir lernen, dass die Nachfolge Gottes nicht darum geht, eben ein äußeres, angepasstes Sein zu haben, sondern dass wir Gott besser kennenlernen, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben und dass er und ich ihm immer näher komme. Wie sieht man das, dass ich mich gut ernähre? Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die wir uns stellen sollten. Wie sehe ich, ob ich Gott oder hungrig bin nach Gottes Wort und dass ich wachse im Glaube? Wo stehst du in deiner Beziehung mit Gott? Stehst du immer noch am gleichen Ort wie vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 10 Jahren? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eine Beziehung sich entwickelt und so auch mit Gott. Das sollen wir uns fragen. Und nicht im Sinn, um uns runterzudrücken, uns zu beschuldigen, sondern uns zu motivieren, sagen, hey Gott, ich will wieder rangehen. Ich will wieder Vollgas geben. Ich will deine Nähe erleben. Ich will wissen, was wirkliches Christsein heißt, was sicher viel mehr ist, als einfach, ja, mich nach außen anzupassen. Es geht darum, dass wir als Gott in unserem Leben erleben. Denken wir nochmal daran, an das Bild vom Priester. In Israel durfte ein Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste. Und wir dürfen jederzeit zu Gott kommen. Nutzen wir diese Gelegenheit? Wie viel Zeit verbringe ich mit Gott allein? Ich weiß, auch da sind wir sehr in der Tendenz, einfach gesetzlich zu sein. So quasi, ich muss diese Zeit am Morgen oder irgendwann, ich muss immer regelmäßig die Bibel lesen, sonst bekomme ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dann ein schlechter Christ bin. Um das geht es nicht. Es geht vielmehr darum, dass ich sage, hey, ich will Gott erleben, ich will Gott besser kennenlernen, ich will in seinem Wort lesen. Und da ist, glaube ich, wirklich wie in jeder Beziehung, ein gutes Maß zu erkennen, wie gut es läuft, wie viel Zeit man zusammen verbringt. Wie viel Zeit verbringe ich mit Gott? Bei mir persönlich habe ich gemerkt, dass es auch Wege gibt, die vielleicht nicht ganz dem Klassischen entsprechen. Ich habe eher Mühe in meinem Zimmer, wo ich sonst vielleicht auch arbeite, lerne, zu beten. Ich kann mich nicht konzentrieren, bin schnell wieder bei anderen Sachen. Und da habe ich angefangen, Spaziergänge zu machen. Ich gehe mit Gott spazieren. Und ja, es ist dann schon manchmal komisch, wenn jemand entgegenkommt, dann muss ich halt Gott schnell sagen, jetzt rede ich kurz nicht. Aber wir können, es ist wichtig, dass wir Gott nicht einfach in gewisse Schemas einpassen. Wir können andere Sachen machen. Mit Gott spazieren gehen. Ich kann mit Gott auch einkaufen gehen. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir Gott einfach zu irgendeinem Hampelmann machen. Oder ihn irgendwie klein machen. Das haben wir heute gerade gesehen. Gott ist ein mächtiger Gott. Aber Gott in meinen Alltag mitnehmen. Und dann wirklich auch, aber auch bewusst Zeit nehmen, in diesem Alltag mit ihm Zeit zu verbringen. Und da gehört für mich schon auch, dass ich regelmäßig in der Bibel lese. Für mich ist die einfachste Zeit am Morgen. Und ich glaube, ich habe noch keine bessere Zeit herausgefunden. Es ist einfach gut, weil da noch weniger, ja, sonst von der Hektik des Alltags schon gestartet ist. Nehme ich mir Zeit für Gott? Wie hoch die Priorität für etwas ist, zeigt sich daran, wie viel Zeit ich mir dafür nehme. Wie wichtig es mir ist. Wenn mir etwas sehr wichtig ist, nehme ich mir Zeit dafür. Der Spruch, ich habe keine Zeit, ist meiner Meinung nach eine sehr viel verwendete Lüge. Meistens sagt man einfach, es ist mir nicht wichtig. Leben wir für die Ewigkeit oder leben wir für die Gegenwart? Investiere ich mein Leben für Gott, in Gott, ihn besser kennenzulernen? Oder investiere ich mein Leben in alle anderen Dinge? Beruf, Schule, Karriere? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns das überlegen. Investiere ich mein Leben für die Ewigkeit? Oder bin ich nur daran am Arbeiten, dass ich einen Haufen Geld habe, wenn ich mal alt bin? Dass ich ja voll keine Sorgen haben muss in dem Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unser Leben auch in Gott investieren. Wohin möchte ich mit Gott kommen? Wir haben Karrierepläne, wir haben alle möglichen Pläne. Aber das mit Gott, das überlassen wir dem Zufall. Wir haben da überhaupt keine Wünsche, Gott näher kennenzulernen, ihm näher zu kommen. Und der Petrus sagt da im Vers 3, ein interessanter Satz. Erst hat er gesagt, legt die Bosheit ab, seid begierig nach Gottes Wort. Und er sagt da, ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. In vielen Übersetzungen steht ein Denn. Denn ihr habt, oder wenn ihr erlebt habt, dass Gott gütig ist. Das ist, kann man gleich auch im Schweizerdeutsch sagen, das verwirrt ein wenig. Zum Beispiel, gang doch in die Party, wenn jetzt schon Ferien hast. Im Deutschen kann man das nicht so gut ausdrücken. Also, wir sind von Gott erlöst worden, wir haben das geschmeckt, Gottes Güte. Wenn wir das schon gemacht haben, Gottes Güte erlebt haben in unserem Leben, dann soll uns doch das noch begieriger machen, mehr von Gott zu erleben. Mehr Gottes, uns mit Gottes Wort zu ernähren. Ist Gott gut? Manchmal frage ich mich, sind wir überzeugt, dass Gott wirklich das Beste von uns möchte? Dass Gott einfach bedingungslos uns einfach das Beste geben möchte. Und da, denke ich, müssen wir uns Gedanken machen. Glaube ich, dass Gott wirklich gut ist? Habe ich geschmeckt, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein? Ich denke, sehr oft haben wir es geschmeckt, aber wir vergessen es. Wenn wir nur schon daran denken, dass Jesus sein Leben für mich allein gegeben hat. Er starb für mich am Kreuz, für meine Sünden. Und er hat noch so viele Sachen auch in meinem Leben gemacht, mir geschenkt. Wenn ich mich an das erinnere, soll mich doch das motivieren, mich begeistern zu sagen, hey Gott, ich möchte dir näher kommen. Ich möchte dich mehr kennenlernen. Interessant ist dann der Vers 4. Da sagt der Petrus, komm zu ihm. Einfach das, komm zu ihm. Und ich denke, das soll uns auch ermutigen. Es geht genau darum, dass wir nicht perfekt sind, immer wieder von Gott weglaufen, uns von Jesus distanzieren. Und da sagt der Petrus einfach, komm zu ihm. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Ich weiß nicht, wo du in deiner Beziehung zu Jesus stehst, aber ich möchte einfach sagen, komm zu ihm. Gott möchte, dass wir immer wieder zurückkommen, wenn wir uns von ihm entfernen. Und daran denken, dass Jesus die Basis ist. Das sagt der Petrus in Vers 4. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Ist Jesus auch in unseren Augen von so unschätzbarem Wert? Ist Jesus in unseren Augen so wertvoll? Ich wünsche es jedem von uns, dass wir wirklich uns da Gedanken machen und einfach zu Jesus näher kommen können. Ich werde jetzt versuchen, da noch ein bisschen weiterzukommen. Wir haben damit angefangen, mit dem Slogan von der ZVV, ich bin auch ein Schiff, Bus, Zug. Was mir hier noch aufgefallen ist, und mit dem möchte ich jetzt schließen, ist, dass sie alle den gleichen Auftrag haben. Egal ob es Bus oder Schiff oder Zug, sie transportieren Menschen. Und was ich auch noch ein tolles Bild finde im Vergleich ist, in allen diesen Fahrzeugen muss eine Person sitzen, die das Fahrzeug lenkt. Und so ist es auch bei uns. Ich bin auch ein Priester. Ich kann auch einfach sagen, ich bin auch ein Christ. Und wir haben alle grundsätzlich den gleichen Auftrag. Es sieht nicht immer ganz gleich aus. Die einen müssen Leute auf dem Wasser transportieren, die andere über Land, die anderen auf Schienen. Aber im Prinzip haben wir den gleichen Auftrag. Aber ganz wichtig ist, dass der Chauffeur in uns sitzt, Jesus. Dass er unser Leben bestimmt. Dass er derjenige ist, der uns unser Leben leitet. Und da, mit dem möchte ich jetzt schließen. Einfach um euch bitten, dass ihr euch Gedanken macht in Bezug auf, wie steht meine Beziehung zu Gott? Gibt es Sachen, die ich vielleicht noch loslassen muss, Gott übergeben muss? Dass wir uns fragen, bin ich hungrig nach Gottes Wort? Und erlebe ich Gottes Wirken in meinem Leben? Und da werden auch in den Hauskreisen die Möglichkeit haben, euch darüber zu unterhalten. Ich bitte euch wirklich, dass wir ganz ehrlich auch über das Thema reden. Denn ich denke, dass wir als Christen sehr oft das Ganze sehr ausdiskutieren können, aber eigentlich das gar nicht wirklich an uns ranlassen. Ich möchte jetzt noch zum Schluss den Vers lesen. Jetzt habe ich den gerade hier verloren. Ich lese ihn hier vor. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wünsche ich uns allen, dass wir in dem Wissen, dass wir Gott uns zu Priestern gemacht haben, eine große Freude haben und Gott einfach nur loben möchten. Amen.